Tagesordnungspunkt 22. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundesmeldegesetzes. Für die Aussprache eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Bevor ich die Aussprache eröffne, bitte ich darum, den Platzwechsel erneut zügig vorzunehmen. So, Herr Kollege Dehm, ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Philipp Amthor, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem heutigen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zum Bundesmeldegesetz gehen wir einen weiteren Schritt zur Digitalisierung unserer Verwaltung und zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Und ja, ich gebe es zu, Debatten zum Verwaltungsrecht nach 21 Uhr, das haut nicht jeden vom Hocker, zumal dann nicht, wenn es sich auch noch um ein Orchideenthema wie das Melderecht handelt. Und es ist ganz sicher richtig, was der Kollege Staatssekretär Günther Krings schon in der ersten Lesung gesagt hat, bei dieser Novelle handelt es sich gewissermaßen um parlamentarisches Schwarzbrot. Aber wir wissen auch, Schwarzbrot ist gesund, so ist es auch gut für die Verwaltung. Und wir haben es im parlamentarischen Verfahren auch geschafft, den richtigen Aufstrich dazu zu servieren. Und deswegen gehen wir heute eigentlich ganz froh in diese letzte Runde zum Bundesmeldegesetz. Schauen wir uns doch mal die zentralen Inhalte an. Es sind vier Punkte. Das erste, es ist den Bürgern erstmals möglich, selbst ihre Daten über ein Verwaltungsportal aus dem Melderegister abzurufen. Das finden wir richtig und das soll in Zukunft auch noch für weitere Verwaltungsdienstleistungen der Fall sein. Zweitens verbessern wir den länderübergreifenden Datenabruf. Drittens vereinfachen wir melderechtliche Prozesse. Und viertens verbessern wir die Datenverfügbarkeit und die Datenqualität in den Registern. Und das alles ist gelungen auch im Rahmen einer, ich kann sagen, konstruktiven Debatte. Im parlamentarischen Verfahren konnten verschiedene Anliegen auch des Bundesrates berücksichtigt werden, insbesondere etwa der Umstand, dass Personen in Krankenhäusern, in Justizvollzugsanstalten und etwa auch in Asylbewerbereinrichtungen keinen pauschalen automatischen Sperrvermerk mehr eingetragen bekommen. Das ist eine richtige Anregung des Bundesrates gewesen. Und dass das ganze Verfahren konstruktiv ist, zeigt sich auch daran, dass die Service-Opposition der FDP zustimmt. Das ist doch eine gute Sache. Und hier können wir schon sagen, dem Grunde nach haben wir hier einen guten Konsens erzielt. Bedenken gibt es trotzdem. Das liegt in der Natur der Sache. Denn jedes Mal, wenn es um die verbesserte Digitalisierung von Verwaltungen geht, dann treffen wir auf den klassischen Zielkonflikt von Datenschutz und digitaler Verwaltung. Wer digitale Verwaltung möchte, der braucht einen Staat, der auch über Daten verfügt. Und natürlich kann man dann pauschal unter Hinweis auf die grundrechtliche Lage des Datenschutzes das alles in Abrede stellen. Aber ich sage hier auch ganz deutlich, eines geht nur. Entweder Datenschutz bis zum allerletzten oder eine digitale Verwaltung, die dem Staat auch Daten zutraut, ihm die Verarbeitung von Daten zutraut. Und für uns in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist das kein Gegensatz, sondern wir sagen, das geht zusammen. Daten sind auch beim Staat richtig in der Hand und es ist sinnvoll, diese Daten zur Verfügung zu stellen, um insgesamt die Qualität von Verwaltung zu verbessern. Dazu leisten wir heute mit dem Melderecht einen Beitrag und werden insgesamt dafür Sorge tragen, dass es weiter vorangeht. Und das wird hier nicht der letzte Schritt sein auf dem Weg zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, sondern ein erster großer. Und auf diesen weiteren Weg freuen wir uns. Wir werben um Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Amthor. Nächste Rednerin ist die Kollegin Johanna Cotin, AfD-Fraktion.
Herr Präsident, werte Kollegen, ganz langsam macht sich die Regierung an die Digitalisierung der Verwaltung. Was im Jahr 2020 eigentlich längst schon Standard sein sollte, geht bei uns nur in Trippelschritten voran. Aber ich will nicht klagen, ich bin ja froh, dass überhaupt irgendetwas passiert und wir uns auch in der Verwaltung dem 21. Jahrhundert annähern, wenn auch langsam. Daher begrüße ich durchaus Teile der vorgelegten Änderungen des Bundesmeldegesetzes. Dass Verwaltungsleistungen des Melderechts demnächst elektronisch über Verwaltungsportale angeboten werden, das ist ein Fortschritt. Dass die Bürger dann selbst ihre Meldedaten aus dem Melderegister abrufen und für verschiedene Zwecke weiternutzen können, das entlastet die Behörden, das entlastet die Bürger, das spart Zeit und Kosten und baut Bürokratie ab. Das ist gut, in die Richtung können Sie gerne weitermachen, liebe Kollegen. Vielleicht kommen wir dann auch mal bei einer One-Stop-Lösung für die Verwaltung an und die Bürger müssen ihre Zeit nicht mehr auf den Ämtern verschwenden. Ebenso kann der erleichterte Abruf von Behördendaten zwischen den Behörden zu gesenkten Kosten und besserer Bekämpfung konkreter Gefahren führen. Auch die Protokollierung der Zugriffe zum Zwecke der Datenschutzkontrolle ist eine wirklich gute Sache. Schön wäre es, wenn die Bürger dann auch noch die Möglichkeit bekommen, nachzuprüfen, wer denn wann auf ihre eigenen Daten zugegriffen haben. So viel Transparenz und so viel Kontrolle müsste sein. Hier muss die Regierung definitiv nachlegen. Wo Licht ist, ist aber auch Schatten. Und so gibt es in diesem Gesetz leider auch bedenkliche Abschnitte. Beim automatisierten Datenabruf, freien Suchen in Datenbeständen, Auskünften trotz Auskunftssperre besteht immer Missbrauchspotenzial. Zwar werden hier enge Grenzen gesetzt, die rein technische Möglichkeit, einfach und schnell auf Datensätze zuzugreifen, bleibt aber ein Risiko. Darüber hinaus hat der Datenschutzbeauftragte richtigerweise bemängelt, dass nun vielfach sensible Daten ohne ersichtlichen Grund nicht nur in ihren ursprünglichen, teils geschützten Datenbanken, sondern auch langfristig in vielen anderen Datenbanken und Datensätzen gespeichert werden. Er bemängelt außerdem richtigerweise, dass den Ländern nun bei dem automatisierten Abruf einheitliche Regeln übergestülpt werden, die keinen erkennbaren Nutzen haben. Die Länder haben bereits eigene entsprechende Regeln. Hier werden unnötigerweise, ja unzulässigerweise Kompetenzen verschoben. Und schließlich sieht er eine große Gefahr in der Aufweichung der Auskunftssperre und genau dieser Ansicht ist zuzusprechen. Im März dieses Jahres hat die AfD-Fraktion einen Antrag vorgelegt, um Politiker, unabhängig davon, ob sie auf kommunaler Ebene oder auf Landes- und Bundesebene tätig sind, sowie Angestellte und Beamte des öffentlichen Dienstes, Richter und Schöffen und Soldaten besser zu schützen. Wir wollten ihnen die Beantragung einer Auskunftssperre deutlich erleichtern. Auf Antrag sollten die Meldebehörden Mitglieder dieser Personengruppen eine Auskunftssperre eintragen, auch ohne dass konkrete Gefährdungshinweise vorgelegt werden. Gerade wir von der AfD können ein Lied davon singen, wie es sich anfühlt, wenn der eigene Wohnort und die eigene Adresse auf einer interaktiven Karte im Internet zu finden sind. Die vielen daraus resultierenden Angriffe treffen oft gerade unsere Kommunalpolitiker. Da brennen Autos ab, da werden Wände beschmiert, Scheiben eingeschmissen, selbst vor Kinderzimmern wird nicht Halt gemacht. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, liebe Kollegen. Es kann und darf nicht sein, dass jemand aus Angst vor Übergriffen nicht mehr kommunalpolitisch aktiv wird. Die Chancen, hierfür tätig zu werden, haben Sie leider mit diesem Gesetz wieder verpasst. Eine bürgerfreundliche, effiziente und kostensparende Digitalisierung der Verwaltung, vor allem bei Behörden mit Kundenkontakt, ist absolut wünschenswert und absolut notwendig. Und wie gesagt, ich bin für jeden Trippelschritt dankbar und deswegen hätten wir eigentlich auch gerne diesem Gesetz heute zugestimmt. Aber es gibt im Bereich Datenschutz eben doch noch einige Punkte, die wir kritisch sehen und daher reicht es heute leider nur für eine Enthaltung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Kutter. Nächster Redner ist der Kollege Helge Lind, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde euch nicht 7 Minuten sprechen. Da bleiben Sie glücklich, da bleibt meine parlamentarische Geschäftsführerin glücklich, der PG der Linken bleibt auch glücklich. Und da ich im Ausschuss erinnert wurde, dass ich letztes Mal in extenso die Romantik dieses Gesetzes entfaltet habe, will ich das diesmal nicht mit zu viel Inhalt kaputt machen und auch Redundanzen vermeiden, sondern konzentriere mich aufs Wesentliche. Ein Wesentliches ist es, es geht nicht primär nur Abgeordneten der AfD so. Ich kann sagen, meine Adresse und mein Büro und meine E-Mail-Adressen und ähnliche Accounts haben auch unerfreuliche Erfahrungen gemacht. Das liegt aber insbesondere an Freundinnen und Freunden der AfD. Insofern ist das, glaube ich, nicht vor allem Ihr Problem, sondern das Problem vieler anderer auch, aber aus der umgekehrten Situation heraus. Und Sie wissen genau, das war auch eine leichte Beschwerde irreführend, dass wir ein Gesetz gegen Hasskriminalität, das hoffentlich dann auch noch demnächst unterzeichnet werden wird, genau dieses Thema angehen. Es hat aber nichts mit dieser Novellierung zu tun. Was ist im Kern dieses Gesetzes? Was ist die Romantik? Wir versuchen Datenschutz mit Datenverfügbarkeit, mit Datenabruf und Datenqualität zu vereinbaren. Und wir haben erkannt, dass es in der Theorie die gute Idee des Online-Zugangsgesetzes gibt, aber dass es Probleme in der Umsetzung gibt. Und die gerade im länderübergreifenden Austausch, und das ist auch sicherheitsrelevant, müssen behoben werden. Und daran arbeiten wir hier, verändern entsprechend auch den automatisierten Abruf und das mit einer Protokollierung. Ich glaube, das ist etwas sehr Gutes und das stärkt den Datenschutz und das stärkt auch die Transparenz für Bürgerinnen und Bürger und das verdient Applaus. Und ich habe es in der ersten Rede auch nicht erwähnt, deshalb keine Redundanz. Zum Zweiten, und das ist ja auch so etwas wie Rechenschaftspflicht, die wir hier abgeben, gibt es parlamentarische Änderungen. Das betrifft zum einen die bedingten Sperrvermerke. Weder die Regelung des Bundesrates haben wir genommen, noch die Regelung, die das BMI vielleicht unbedingt wollte, einer anderen Lösung, sondern wir haben einen salomonischen Zwischenweg gelöst und gefunden, in dem Frauenhäuser und andere besonders sensible Einrichtungen wie etwa Senioreneinrichtungen weiter geschützt bleiben, aber bei JVA und Flüchtlingsunterkünften dieser bedingte Sperrvermerk nicht mehr gilt. Und ein zweiter Punkt, das große Thema Geldwäsche. Auch da sind die Möglichkeiten der FIO als ermittelnde Behörde gestärkt worden, aber auch das verhältnismäßig und maßvoll. Insofern ein wirklich sehr vernünftiges Gesetzgebungsverfahren. Und ich danke auch sehr, und heute ist der Tag des Lobes der Opposition, dass die FDP äußerst konstruktiv kritisiert hat, Herr Höferlin, aber auch gelobt hat im Ausschuss. Ihre Kollegin Frau Teuteberg soll sich ein Beispiel nehmen. Sie hat nicht so freundlich gelobt und die SPD in die Nähe der SED gerückt im letzten Ausschuss. Aber, und das ist mein letztes Wort, wir sind da schon empfindlich bei solchen Ausführungen, denn wir erinnern uns daran, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Sozialismus und Kommunismus und dass dieser Begriff geprägt wurde, der Zwangsvereinigung von Gustav Dahrendorf. Und Gustav Dahrendorf war der Vater von Rolf Dahrendorf, einem berühmten Liberalen. Insofern, diese kleine Nachhilfe und Information reichen Sie an Frau Teuteberg wieder. Ich danke Herrn Höferlin für die wunderbare Zusammenarbeit. Ein gutes Gesetz, beschließen wir es und gehen wir in den Abend. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Lind. Ich habe schon zusammengezuckt, als er gesagt hat, wie die Redezeit nicht ausnutzt. Das letzte Mal hat er sich einfach überschritten. Aber heute hat er sich an sein Versprechen gehalten. Nächster Redner ist der Kollege Manuel Höferlin, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, das mit der Unterschreiten der Redezeit, Herr Kollege Lind, müssen Sie noch ein bisschen üben. Sie kündigen es immer an, aber macht ja nichts. Solange die Reden romantisch sind, ist alles gut. Das ist gut. Dann haben Sie diesmal es geschafft. Ich will kurz darauf eingehen, weil Sie es auch genannt haben. Das Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität hat einen Teil enthalten, nämlich Sperreinträge. Und weil es derzeit beim Bundespräsidenten als wahrscheinlich offensichtlich verfassungswidrig, sonst würde das ja unterschreiben, liegt, hätten Sie jetzt schon die Chance gehabt, in dieser Novelle und diesem Gesetz zur Änderung des Bundesmeldegesetzes den wichtigen Punkt der Auskunftssperren, den Sie ja selbst, ich würde sagen, das ganze Haus als wichtigen Punkt sieht, jetzt hineinzubringen. So vergeuden wir leider wertvolle Zeit. Wir haben auch damals einen Vorschlag gemacht. Es wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, hier nachzusteuern, anstatt zu warten, bis das Reparaturgesetz zu dem anderen Gesetz, zu dem wahrscheinlich verfassungswidrigen, kommt. Aber jetzt kurz zum heute behandelten Meldegesetz. Sie haben es selbst schon ausgiebig gelobt. Ich will da nicht zu sehr mich einbringen, aber es sind tatsächlich ein paar wirklich gute Dinge drin. Im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung bringt das ein großes Stück voran. Und ich will auf einen Punkt besonders eingehen, der auch schon hier erwähnt wurde, nämlich die sogenannte Protokollierungspflicht beim automatisierten Abruf bei Datenbestätigung und bei Datenbestätigungen in § 40. Da geht es im Prinzip darum, dass protokolliert wird, wenn auf Daten von Menschen zugegriffen wird. Und Herr Kollege Amthor, wenn Sie sagten, ja, das geht eben nicht immer zwischen dem Datenschutz und die Datenverwendung bei den Behörden. Doch, es geht. Ich würde mir wünschen, die Bundesregierung, Herr Kollege Krings, würde noch viel stärker vorangehen beim Punkt Transparenz bei Datennutzung. Das ist nämlich der entscheidende Punkt, mit dem man das verbinden kann. Wir können einen Blick nach Estland zum Beispiel werfen. Dort werden auch auf Datenbestände zugegriffen. Aber jede Bürgerin, jeder Bürger hat mit seiner elektronischen ID die Möglichkeit, diesen Zugriff auf einem Protokollserver abzurufen. Und so kann man Vertrauen in die Datenverarbeitung im Staat erzeugen, indem man eben Transparenz erzeugt. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da gemacht haben. Allerdings sind Sie auf halbem Weg leider stehen geblieben. Sie protokollieren zwar, Sie schaffen es aber nicht, dem Bürger die Möglichkeit zu geben, es auch abzurufen und zu kontrollieren. Das wäre sozusagen das Finale gewesen. Sie haben ja ein Datencockpit. Wir werden ja gleich noch über ein weiteres Gesetz sprechen, in einem anderen Verfahren vorgesehen. Wäre schön gewesen, wenn Sie das hier auch eingebaut haben. Es gibt verschiedene Stellen, wo Behörden in Zukunft auf Daten zugreifen oder Daten untereinander austauschen. Und wir Freie Demokraten sind sehr dafür, und Sie haben uns an Ihrer Seite, wenn Sie diese Datenverarbeitung der Bürger in der öffentlichen Hand transparent machen, wo es geht, indem Sie so etwas protokollieren, indem Vertrauen in die Datenverarbeitung damit steigert. Wir haben auch ein paar Kritikpunkte gehabt, zum Beispiel die Verwendung bei den Kirchen. Heute haben Sie die wichtigen Punkte gesagt, die vorangehen, nämlich die Digitalisierung der Wohnungsummeldung, die Einführung des vorausgefüllten Meldescheins, die digitale Meldebestätigung und die Protokollierungspflichten. Das finden wir gut, deswegen werden wir das Gesetz trotz einiger Kritikpunkte unterstützen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Höferlin. Die Kollegin Ulla Jelpke, Fraktion Die Linke, hat ihre Rede zu Protokoll gegeben. Wenn Sie das sagen, kann ich sagen, da ich Sie nicht kenne, war es die Beste. Herr Amthor, ich nehme an, dass der parlamentarische Geschäftsführer der linken Fraktion die Rede auch nicht kennt. Ja. Nächste Rednerin ist die Kollegin Felix Bohlert, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bürokratieabbau und digitale Verwaltungsdienstleistungen haben erst recht in Zeiten der Pandemie einen besonderen Wert. Der hier vorliegende Gesetzentwurf regelt aber viel mehr, und da fangen nicht nur aus Sicht meiner Fraktion, sondern auch aus Sicht des Bundesdatenschutzbeauftragten die Probleme an. Vieles ist nicht schlüssig, viele Fragen lassen Sie unbeantwortet. Welche Behörden verfügen bereits über hinreichende Zugänge in bestehenden Register? Ist es wirklich notwendig, dass Daten nun in größerem Umfang auch im Melderegister gedoppelt werden? Entspricht das so überhaupt dem Stand der Technik? Und ist das wirklich der beste Weg? Ist es nicht besser, wenn Abfragen aus Datenschutzaspekten erst separat erfolgen und dann zusammengeführt werden? Nicht ohne Grund wurde zu all den bereits angesprochenen Registern spezielle Gesetze hier im Bundestag verabschiedet, die neben Fragen der Speicherung und Löschung auch die Übermittlung der Daten regeln. Meine Damen und Herren, es entsteht der Eindruck, dass hier von Verbesserungen geredet wird, ohne sich wirklich einmal anzuschauen, was es konkret für Verbesserungen in der Praxis braucht. Und wieder einmal nehmen Sie keine Rücksicht, wenn es um die Daten von registrierten Ausländerinnen geht. Der Bundesdatenschutzbeauftragte bemängelt zu Recht, dass Sie die Hürden, die im Gesetz im Hinblick auf die AZR, Ausländerzentralregisternummer, ausdrücklich festgeschrieben haben, § 10 Absatz 4, übergehen. Lassen Sie mich zum Schluss noch mal auf das Thema Auskunftssperren kommen. Das wurde heute schon erwähnt. Da waren wir ja bereits im Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität von Anfang dieses Jahres schon einen Schritt weiter. Das Gesetz ist aber, Herr Lindt, wie Sie alle wissen, wegen verfassungsrechtlicher Probleme bisher nicht ausgefertigt und folglich auch nicht in Kraft getreten. So läuft aber auch der Schutzmechanismus im vorliegenden Gesetz ins Leere. Was nutzt der Schutz gegen unbefugte und missbräuchliche Abfragen, solange keine Registersperre eingetragen wurde? Da nutzt diese Regelung den Betroffenen herzlich wenig, ein Umstand, den Sie zu vertreten haben, meine Damen und Herren. Für uns ist das jedenfalls ein gewichtiger Grund, ich komme zum Schluss, weshalb wir diesem Gesetz trotz einiger positiver Aspekte, liebe FDP, wir können nicht zustimmen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Polert. Das macht es jetzt auch nicht wieder gut. Also ich erinnere noch einmal wirklich daran, ich habe Verständnis dafür, dass bei der Erschöpfungsmentalität, die hier im Raum Platz greift, man regelmäßig vergisst, die Maske aufzusetzen. Aber ich erinnere daran, dass das Präsidium wirklich gewählt ist. Ich meine jetzt nicht Sie, Frau Polert, sondern eine Kollegin aus der Fraktion Die Linke. Dass das Präsidium wirklich gewählt ist, die Tragungspflicht der Masken durch Ordnungsrufe und jedenfalls auch durch Ordnungsgeld durchzusetzen. Das ist in Ordnung. Der Kollege Tankred Schimpanski und der Kollege Bart Hendrichmann, beide CDU-CSU-Fraktionen, haben ihre Reden zu Protokoll gegeben, sodass ich die Aussprache schließen kann. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesmeldegesetzes. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 24.472 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 22.774 in der Ausschussfassung anzunehmen. Für diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Gesetzentwurf gegen die Stimmen der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion der AfD mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD und FDP-Fraktionen angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann stelle ich fest, dass dieser Gesetzentwurf in der dritten Beratung und Schlussabstimmung mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen, also Zustimmung von CDU, CSU, SPD und FDP, gegen die Stimmen von Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen bei der AfD-Fraktion angenommen ist.